Die Tage verstrichen, reihten sich zu Wochen und der Oktober verging. Tagsüber arbeitete Hans Olof mit der stetig zunehmenden Besessenheit eines Menschen, der in seiner Arbeit die Probleme seines übrigen Lebens zu vergessen sucht. Abends und an Wochenenden belauerte er das Telefon. Die Minuten, die er hin und wieder mit Christina sprechen durfte, waren die einzigen Momente, in denen das Gefühl der Bedrückung ein wenig nachließ. Es ging ihr gut. Sie bekam zu essen und zu trinken und regelmäßig frische Wäsche, hatte eine eigene Toilette und Dusche zur Verfügung, zahlreiche Bücher und einen Kassettenrekorder mit Musik. Und ihre Bewacher waren Profis, die sich niemals ohne schwarze Kapuze sehen ließen. An diese Hoffnung klammerte sich Hans Olof, dass er es mit Profis zu tun hatte, die einfach ihren Job machten. Und zwar so gut, dass es nicht nötig sein würde, eine Zeugin zu beseitigen. Doch eine Entführung ist eine psychische Ausnahmesituation ohnegleichen für das Opfer. Und je länger sie dauert, desto gravierender sind die seelischen Auswirkungen. Hans Olof bemerkte Veränderungen in dem, was Christina erzählte, und in dem Ton, in dem sie es tat. Unmerklich zunächst, doch nach und nach immer deutlicher werdend. Sie hatte sich nicht nur mit ihrer Lage abgefunden, sondern fing an, sich regelrecht damit anzufreunden. Sie erzählte von Gedanken, die sie sich über die Situation der Männer gemacht hatte, die sie bewachten, und die Probleme, mit denen diese zu tun haben mochten. Relativ bald verwendete sie nicht mehr das Wort bewachen, sondern sprach davon, dass die Männer sich um sie kümmerten. Und schließlich fing sie an, wir zu sagen. Hans Olof bekam eine Gänsehaut. Das Telefon stand auf dem Couchtisch und daneben lag ein Kalender. Noch nicht einmal Halbzeit. Und Christina entschwand von Woche zu Woche weiter. In diesen Tagen lief er Marita Alling wieder über den Weg, die wissen wollte, ob die Reinigung in der Sergelgatan seinen Anzug habe retten können und was es gekostet habe. »Das ist so eine Marotte von mir«, bekannte sie. »Bis zum Beginn der Nobelwoche will ich immer alle Schulden beglichen haben.« Hans Olof versprach, keinen Tag länger verstreichen zu lassen. Da er Marita Alling jederzeit wieder begegnen konnte und beim nächsten Mal eine Rechnung der Reinigung würde vorweisen müssen, damit sie Ruhe gab, machte er an diesem Nachmittag einige Stunden eher Schluss, fuhr nach Hause, holte den Anzug, der die ganze Zeit achtlos über einer Stuhllehne im Schlafzimmer gelegen hatte, und fuhr weiter in die Stadt. Er parkte im Parkhaus in der Maester Samuelsgatan, von wo aus es nur noch wenige Schritte bis zur Sergelgatan waren. Die lustlos routinierte Art, mit der die dicke Frau hinter der Theke seinen Anzug entgegennahm, wirkte alles andere als vertraueneinflößend. »Ich brauche eine Rechnung«, sagte Hans Olof, während sie mit ihren fleischigen Händen alle Taschen des Jacketts durchfingerte. »Kriegen Sie beim Abholen«, erwiderte sie und hielt ihm etwas unter die Nase. »Da haben Sie im Anzug gelassen.« Es war eine Visitenkarte. Die Visitenkarte eines gewissen Bengt Nilsson, Journalist des Svenska Dagblad. Verblüffend. Hatte er die nicht zerrissen? »Woher haben Sie die?«, fragte er. Die Frau deutete auf eine der Jackentaschen. »War da drin.« Der Journalist hatte ihm seine Visitenkarte in die Brusttasche gesteckt, einfach so, daran erinnerte er sich. Hatte er ihm gleichzeitig heimlich eine zweite Karte in eine andere Tasche geschoben? Offenbar. »Danke«, sagte er. Bengt Nilsson. Raffinierter Kerl. Danach schlenderte Hans Olof noch ein wenig weiter durch die Passage. Sie war schön gemacht, mit schwarz-weiß gemustertem Marmorboden, und in einem Durchgang lud ein Coffeehaus zum Verweilen ein, bot Schokoladenkuchen und Kaffee im Sonderangebot. Warum nicht? Er suchte ein dickes Brownie aus, nahm einen Cappuccino, bezahlte bei einem jungen, geistesabwesend lächelnden Mädchen und ließ sich mit seinem Tablett an einem der Tische nieder. Der Brownie war gut. Hans Olof sah sich kauend um und erblickte den Mann mit den weit auseinanderstehenden Augen. Diesmal war er nicht in Polizistenuniform. Er trug eine graue Jacke und eine schwarze Strickmütze, die ihn bis zur Unkenntlichkeit entstellt hätte, wäre diese unverkennbare Augenpartie nicht gewesen. Raschen Schrittes kam er die Passage entlang, tief in Gedanken versunken und in Eile. Er schien Hans Olof nicht bemerkt zu haben. Er schien überhaupt weder nach rechts noch nach links zu schauen. Wo um alles in der Welt kam der Mann jetzt her? Hatte das etwas mit ihm zu tun? Aber so sah es nicht aus. Das war eine zufällige Begegnung und vielleicht eine Chance. Hans Olaf wartete, bis der Mann im nächsten Durchgang verschwand, dann sprang er auf, ließ Kaffee und Brownie stehen, schnappte seinen Schal und machte sich an die Verfolgung.